NDR 1. Wir in Niedersachsen.
Der Überblick aus dem Studio Lüneburg mit Thorsten Ahles. Guten Tag. Zu Beginn kurz diese Info. Die Einsatzkräfte haben die Suche nach dem seit Freitagabend vermissten Studenten Aurel S. vor wenigen Minuten unterbrochen. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, war heute erneut ein Sonarboot auf der Ilmenau unterwegs, wie gestern aber schon ohne Ergebnis. Der 19-Jährige bleibt weiterhin verschwunden. Am Abend wollen Kräfte der DLRG noch einmal Bereiche der Ilmenau absuchen. Wir kommen zu den weiteren Themen. 2024 soll sie für den Verkehr freigegeben werden, die neue Kölbrandbrücke. Eine neue muss her, weil die aktuelle marode ist. Heute hat die Hamburger Wirtschaftsbehörde mitgeteilt, dass die Planung der neuen Brücke ausgeschrieben ist. In dieses Bauprojekt kommt also Bewegung. Ganz anders sieht das da schon bei der geplanten A26 Ost aus, eine Querverbindung im Süden Hamburgs zwischen den Autobahnen 1 und 7. Die 10 Kilometer lange Trasse soll die Anbindung des Hamburger Hafens an den Straßenverkehr verbessern. Soll. Ob sie das jemals wird, ist fraglich. Stefan Buchen, Autor bei den Kollegen von Panorama 3, hat sich zuletzt ausführlich mit der Thematik befasst und spricht von einem möglichen Scheitern der Pläne. Woran hakt es bei dem Projekt denn aktuell?
Das Projekt hakt am Geldmangel. Der Bundeshaushalt, da wird es ja sehr eng. Es fehlt an Geld für viele verschiedene Dinge und es gibt dort einen Verkehrswegeplan für die Autobahnen, für die Schienen und für die Wasserstraßen. Der ist von 2016 und diese einzelnen Projekte haben sich alle sehr stark verteuert. Das gilt auch für die A26 Ost und man wird das niemals alles realisieren können und da ist eigentlich die Krux. Es fehlt am Geld.
Heute tagt ja in Berlin der Haushaltsausschuss, in dem es darum geht, was überhaupt noch finanziert werden kann. Eine Entscheidung wird es heute aber nicht geben. Unabhängig davon die Frage, wie sinnhaft ist dieses Autobahnteilstück überhaupt, auch angesichts der parallelen Planungen zum angesprochenen Neubau der Kölbrandbrücke?
Die Recherche hat ergeben, dass die Kölbrandbrücke baufällig ist. Das wird Milliarden kosten. Aber das ist bei weitem nicht der einzige Sanierungsfall im Großraum Hamburg. Jeder kennt die Elbbrücken. Da fahren Autos drüber, aber auch Züge. Auch die sind sanierungsbedürftig. Die Sanierung wird Milliarden kosten. Da stellt sich eben die Frage, wofür entscheidet man sich und was lässt man aus? Man muss politisch feststellen, dass der amtierende Bundesverkehrsminister vor diesen harten Entscheidungen sich drückt.
Welche Konsequenzen bzw. Folgen hätte es denn, wenn das Teilstück nicht gebaut würde, sowohl für die Wirtschaft als auch für Pendler?
Beispielsweise der Containerumschlag sollte im Jahre 2025 bei 25 Millionen Containern liegen. Wir sind im Moment bei 7,7 Millionen. Das ist nicht einmal ein Drittel. Und dafür sollte ja auch die A26 Ost da sein, also für die An- und Wegfahrt Hamburger Hafen. Und angesichts des stagnierenden, ja sogar zurückgehenden Umschlags muss man natürlich auch fragen, ist angesichts aller Faktoren, die man hier berücksichtigen muss, die A26 Ost jetzt wirklich das dringendste Projekt. Man muss noch eins bedenken. Wenn man jetzt sagen würde, wir nehmen alles Geld zusammen, dann werden natürlich in anderen Bundesländern Leute kritisch darauf gucken, warum ausgerechnet dieses Projekt, wo ja auch in Hamburg andere vielleicht wichtiger sind.
Soweit Informationen von Stefan Buchen. Die Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade zeigt heute eine Ausstellung zu Exoskeletten im Handwerk. Exoskelette, das sind Assistenzsysteme, die häufig am Körper getragen werden und Handwerkerinnen und Handwerker bei ihrer Arbeit unterstützen sollen. Mein Kollege Eike Müller hat die Ausstellung für uns besucht.
Mit einem markanten Summen füllt sich der Kompressor mit Druckluft. Malermeister Johannes Bändchen trägt eine Art kleinen Rucksack auf dem Rücken mit mehreren metallischen Gelenken. Er testet, wie er sich mit einem Exoskelett bewegt. Immer wenn er seine Arme hebt, unterstützt ihn das Skelett dabei.
War sehr spannend, ungewohnt, weil da doch relativ viel Kraft auf die Arme einwirkt. Da muss man sich dran gewöhnen, auch an den Rucksack quasi hinten drauf. Aber ich denke mal, wenn man das 3-4 Tage macht, dann hat man sich auch schnell dran gewöhnt und kann damit auch gut arbeiten.
Bei der Veranstaltung, die Handwerkskammer organisiert hat, konnte er es zum ersten Mal testen. Er sieht einige Einsatzmöglichkeiten für diese Art Assistenzsysteme.
Also auf jeden Fall im Malerhandwerk gesprochen, die ganzen Deckenarbeiten, aber auch an den Wandflächen zu arbeiten. Gerade im Neubau werden die Decken immer höher, die Arme sind immer mehr gen 90 Grad und das ist dann schon sehr hilfreich.
Ralf Schick leitet das Sachgebiet Physische Belastung der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung. Gerade im Handwerk verletzen sich die Mitarbeitenden oft im Bereich der Lendenwirbeln, Hüfte oder auch der Schultern. Auch Schick sieht positive Aspekte.
Ein Exoskelett ist eine weitere Möglichkeit. Es ist nicht die einzige Lösung, aber es ist eine weitere Option, die ein Unternehmen machen kann, um die Gesundheit der Beschäftigten zu erhalten.
Es gibt verschiedene Systeme, die bisher nicht miteinander verglichen werden können. Deswegen wird an neuen Standards für Exoskelette gearbeitet, die in 1 bis 2 Jahren veröffentlicht werden sollen.
Das war ein Beitrag von Eike Müller. Die Strukturen des deutschen Wissenschaftssystems sind eine Einladung zum Machtmissbrauch. Konsequenzen sind extrem rar und nur selten werden entsprechende Fälle überhaupt verfolgt. So drastisch beginnt ein offener Brief von 150 Professorinnen und Professoren, der im Frühjahr vergangenen Jahres veröffentlicht wurde. Die Lehrstuhlinhaber aus ganz Deutschland, unter anderem auch von großen norddeutschen Unis wie aus Hamburg, Kiel oder Göttingen, fordern eine Neugestaltung der Hochschularchitektur. Bislang könnten viele Professoren mehr oder minder danach gut dünken agieren. Einige Hochschulen haben bereits reagiert, auch weil es nach wie vor eine hohe Zahl an Vorwürfen gibt.
Die erste Hochschule, die das Thema wissenschaftlich untersucht hat, war im Februar vergangenen Jahres die Hochschule für Musik und Theater München. Sie hat aus den Erkenntnissen auch einen 7-Punkte-Plan abgeleitet. So heißt es unter Punkt 1 beispielsweise:
Wir führen das Kriterium Nähe-Distanz in alle Berufungs- und Besetzungsverfahren in Lehre und Verwaltung ein.
Auch die Hochschulrektorenkonferenz machte öffentlich, dass man den zahlreichen Fällen von Machtmissbrauch etwas entgegensetzen müsse. Auch an der Leuphana hat man daher reagiert, erklärt Unisprecher Martin Wirtschak.
Vor kurzem wurde eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die genau das tut, die überprüft, welche Prozesse und Formalia überdacht und nachgesteuert werden müssen. Deswegen ist es uns wichtig, diese Beratungsangebote bereitzustellen.
Eines der Grundprobleme an den Hochschulen sind vor allem die unterschiedlichen Hierarchieebenen und auch die verschiedenen Statusgruppen, wie Professoren, wissenschaftlich Mitarbeitende, nicht-akademisches Personal sowie die zahlenmäßig größte Gruppe, die Studierenden. Denn Macht und Einfluss hätten sie vergleichsweise wenig. Und dieses Gefälle bleibe wohl auch künftig bestehen, räumt auch Lüneburgs Unisprecher Martin Gierczak ein. Immerhin, die Diskussion ist im vollen Gange und viele Hochschulen stellen sich dem Problem. Einig sind sich aber auch alle, Respekt und angemessener Umgang wird nicht in Maßnahmenkatalogen verordnet, sondern täglich auf dem Campus, im Hörsaal und der Mensa gelebt.
Und nach diesem Beitrag von Jon Mendraler bleibt noch der Blick aufs Wetter. Der heutige Tag geht überwiegend sonnig zu Ende. Gelegentlich können dichtere Wolkenfelder durchziehen. Es bleibt aber trocken. Morgen geht es zunächst heiter und trocken weiter. Im Tagesverlauf aber nehmen die Wolken zu und es kann einzelne Regenschauer geben. Die Temperaturen steigen auf maximal 19 Grad in Zeven. Und das war heute der Überblick aus dem Studio Lüneburg. Am Mikrofon war Thorsten Ahles.